Hi erstmal, ich bin FD0. Ich möchte euch heute was erzählen über das Programmieren von Atmel-Mikrocontrollern. Ich habe ein Problem gehabt, und zwar ich habe eine Stunde, und es ist eigentlich relativ schwierig zu erzählen in einer Stunde, was ich so in 3 bis 4 Monaten mir selber erarbeitet habe. Ich werde das versuchen. Es mag sein, dass es klappt, es mag sein, dass es nicht klappt, das werden wir sehen. Ich hoffe, ihr bewertet mich alle. Da gibt es ein nettes Feedback-System im Fahrplan. Einfach draufklicken, bewerten. Das hilft mir und es hilft der Kongressplanung nächstes Jahr, ob die mich wieder haben wollen oder überhaupt, um Speaker zu bewerten. So, das andere ist, macht bitte Handys aus. Habe ich auch gemacht. Fällt mir auch schwer. Das haben wir. Ansonsten, was wollte ich noch sagen, Dirk? Ja. Ansonsten, genau, wenn ihr Fragen habt, bitte hebt die Hand und wartet, bis ihr ein Mikro bekommt. Denn sonst bekommen wir die Fragen nicht aufs Band und ich muss es dann wiederholen. Und dann wartet einfach ab. Und ihr bekommt ein Mikro, könnt die Frage stellen, dann machen wir weiter. So, der Vortrag heißt AVR Atmel für Dummies. Das heißt, Dummies ist eigentlich nicht böse gemeint. Ich halte euch nicht für blöd, denn sonst würdet ihr ja nicht hier sein. Sondern es ist einfach so, dass gerade bei Mikrocontrollern ist einfach die Lernkurve unheimlich steil. Also ich meine, man muss zum einen die Software erlernen, man muss also lernen, wie man das Ding programmiert. Zum einen hat man das Problem, dass man nicht so genau weiß, wenn man das jetzt nicht die ganze Zeit schon macht, so ging es mir zumindest. Also mein Vater macht das seit 20 Jahren, dem ist das nicht so schwierig gefallen, aber ich fand es relativ schwierig, überhaupt zu erkennen, ich brauche zum einen eine Hardware-Schaltung, die funktioniert, und ich brauche zum anderen die Software, die funktioniert, und ich muss die Hardware kennen. Das sind 3 riesige Probleme und das macht die Lernkurve am Anfang unheimlich steil. Deswegen, es gibt mehrere gute Seiten im Netz, zum Beispiel mikrocontroller.net. Da werde ich am Ende, das ist jetzt hier in den Folien noch nicht drin, noch eine Referenzliste mit URLs, mit Anfangstutorials reinbauen, dass ihr, wenn ihr euch die Folie nochmal anschaut, da dann auch die Links findet. So, wir steigen jetzt einfach mal ein. Die Übersicht. Ich wollte den Atmega 8, das ist eine 8-Bit-RISC-CPU von Atmel, kurz vorstellen. Wir machen dann weiter, indem ich ganz kurz erwähne, das lässt sich leider nicht länger ausdehnen, wie man das Ding überhaupt programmiert, weil irgendwie muss das Programm ja vom Rechner durch den Compiler und dann überhaupt auf den Mikrocontroller überhaupt mal draufkommen. Sonst haben wir halt das Problem, dass da kein Programm drauf ist. Und das Ding ist relativ langweilig, wenn da sich nichts tut. So, da gibt es zum einen die Möglichkeit, eine Kommerzlösung zu kaufen. Das ist einfach so ein Kabel, das steckt man in den Rechner rein. Das andere Kabel klemmt man an die hoffentlich dann funktionierende, fertige Mikrocontroller-Schaltung und man programmiert das drauf. Gibt es Lösungen von 20€ bis 200€, je nachdem, wie man möchte. Die Alternative ist einfach ein kleines Eigenbaukabel, das sehen wir dann. Dazu gibt es noch eine Alternative, einfach den Atmel das erste Mal mit einem kleinen Zusatzprogramm zu versehen, einem Bootloader, und ihn dann darüber zu programmieren. Das hat mehrere Vorteile, das sehen wir dann. Der zweite Teil, das ist der größte Teil eigentlich, der beschäftigt sich mit der Software im Atmel selber. Zum einen gibt es verschiedene Speicherbereiche in der CPU, da werden wir kurz drauf eingehen, weil das ist halt so ein Ding mit Beinchen. Dem sieht man eigentlich nicht so direkt an, was da überhaupt jetzt genau drin steckt. Dann sehen wir, wie Instruktionen überhaupt aussehen. Und wir werden relativ viele Beispiele dazu machen. Ich weiß noch nicht, wie die Zeit reicht. Vielleicht machen wir auch noch mal. Ich habe ein kleines Nordlicht mitgebracht, leider. Ich befürchte, der Saal ist aber zu lang, als dass irgendjemand irgendetwas sieht, bis auf die ersten 2 Reihen. Von daher werden wir das wahrscheinlich eher weglassen. Das müssen wir mal schauen. So, dann wollen wir mal loslegen. Der Atmega 8, ich habe mir überlegt, ich habe das Nordlicht gebaut, da gab es einen Datenschleuderartikel dazu, und ich habe mir vorher angeschaut, was will ich eigentlich, und habe mir angeschaut, was gibt es für Mikrocontroller und welche entsprechen am ehesten meinen Voraussetzungen. Also es war zum einen eine Voraussetzung, es muss günstig sein, ich kann keine 200€ für einen Mikrocontroller ausgeben, das funktioniert nicht. Es muss einfach zu programmieren sein, ich habe noch nie was mit Mikrocontrollern gemacht, es muss also auch für mich irgendwie in benutzbarer Zeit erlernbar sein, sonst bringt mir das Ganze nichts. Wenn ich da erst 2 Jahre für studieren muss, dann bringt mir das ja nichts. Es muss möglichst viele Ein-Ausgänge haben, weil ich will ja viele interessante Dinge damit tun. Ich will ja nicht nur irgendwie LEDs an- und ausmachen, ich will auch auf Taster reagieren, ich will da eventuell einen Infrarotempfänger dranhängen, ich will da eine Funkuhr dranhängen, was auch immer. Und es muss, das ist das Schöne beim Atmega 8, es ist eine recht einfache CPU und der kann direkt an den Ausgängen LEDs zum Beispiel dranhängen. Das funktioniert ganz gut und man kann dann einfach, wenn man den Atmel so hat, kann man direkt an einen Pin eine LED dranhängen und damit rumspielen, also ein-ausschalten zum Beispiel oder Helligkeiten dimmen. Und was mir ganz persönlich wichtig war, ich möchte gerne auf einem freien Betriebssystem entwickeln können. Ich möchte nicht auf die Windows-Software angewiesen sein. Und das ist bei Atmel der Fall. Es gibt recht gute Compiler. Die haben auch ihre Macken, aber die sind natürlich verbesserbar. Und vor allen Dingen, es gibt freie Programmiergeräte. Also zum einen die Hardware, das hatten wir eben, und zum anderen aber auch die Software, die einfach dafür sorgt, dass das Programm, so wie es als Datei da ist, irgendwie auf dieses kleine schwarze Ding mit den Beinchen kommt. So, ein einfaches Programmierkabel, fangen wir damit mal an, weil es startet irgendwie damit, dass man versucht, sein Programm auf den Atmel zu bringen. Das ist ein einfaches Programmierkabel, ist in den Folien eigentlich nur als Referenz drin, so kann man es machen, kann man auch auf ganz viele andere Weisen machen. Das ist einfach zum einen, auf der linken Seite sind die Pinne am Mikrocontroller, das AVR bedeutet, das ist einfach eine Mikrocontroller-Serie von Atmel. Und der hat zum Beispiel einen Pin Ground und die anderen Pinne sind durchnummeriert und die verbindet man mit Pinnen am Parallelport. Man besorgt sich also einen einfachen Parallelportstecker, kontaktiert das durch, tut dann noch Widerstände da rein, die muss man nicht, aber die bringen eigentlich auch nicht so viel. Das ist eine relativ dreckige Lösung. Also elektrisch ist das Ding ziemlich fragwürdig, will heißen, es kann passieren, wenn die Schaltung nicht in Ordnung ist und der Atmel nicht wirklich läuft und da irgendwelche obskuren Dinge passieren, dass es dann auch schon mal irgendwie am Parallelport was kaputt macht oder auch mehr tut. Also die ist nicht zu empfehlen, tut aber. Vorteil ist von dem Ding ist natürlich, das ist super einfach und das ist mit ein paar Euro selbst gelötet und man kann damit Dinger programmieren. Die benutze ich auch noch, allerdings auch nur in Schaltungen, wo ich weiß, dass die funktionieren und mit einem alten Notebook, was nicht so schlimm ist. Die Alternative ist, wenn man jetzt, also man kann natürlich noch immer einen professionelles Kabel kaufen, das liegt wie gesagt von 20 bis 200 Euro, da sollte für jeden was dabei sein, wenn man das denn möchte. Die Alternative ist einfach, man nimmt sich einen Mikrocontroller her, programmiert den einmal, zum Beispiel mit diesem etwas unschönen Kabel von eben und man installiert ein weiteres Programm, nicht nur die Firmware, die danach drauf laufen soll, sondern auch noch ein weiteres Programm, was unter bestimmten Bedingungen, bei mir beim Fnordlicht ist es zum Beispiel ein Jumper, der gesetzt werden muss. Wenn der geschlossen ist, dann wird nicht die normale Firmware gestartet, sondern erstmal eine andere, ein Bootloader. Und dieser Bootloader sitzt in einem ganz bestimmten Speicherbereich und ist in der Lage, den gesamten restlichen Speicher zu programmieren. Dieser Atmel programmiert sich also selber um. Das ist eine recht komplexe Sache. Und das Schöne ist, diese Bootloader kann man auch selber schreiben, das ist nicht so aufwendig. Und man kann dann das Programmieren, also das Befüttern mit neuer Firmware, wenn man das mal umprogrammieren möchte, kann man über verschiedene Schnittstellen machen. Zum Beispiel, vielleicht habt ihr gesehen, in der Blinken Area steht so ein netter LED-Cube, mit dem man 3D-Pong spielen kann. Und dieses Ding hat zum Beispiel einen Anschluss für CAN-Bus. Das ist ein Bus, der hauptsächlich so in der Industrie eingesetzt wird, zum Beispiel in Autos. Der ist recht störunanfällig und so. Und die haben einen Bootloader geschrieben und sind in der Lage, diese CPU zu programmieren. Also die startet ihren Bootloader und die schieben die Signale und die schieben die neue Firmware über diesen CAN-Bus rein. Und das kann ich im Prinzip weiter ausweiten. Es gibt auch zum Beispiel einen kleinen Roboter mit einem Atmega 8 drin, den programmiert man über einen Infrarotport. Da kann man sich also dann beliebige Sachen ausdenken und ist nicht auf diese Schnittstelle von Atmel angewiesen, wenn man ihn einmal initial programmiert hat. Der Nachteil ist natürlich ganz eindeutig, das Ding belegt Platz, dieser Bootloader muss irgendwo hin. Bei mir ist das zurzeit einer, das ist eine freie Variante, der ist in C geschrieben und der belegt 2 Kilobyte von 8 Kilobyte, die das Ding hat. Das ist relativ viel. Aber meine Firmware wird noch nicht so groß, als dass mich das interessiert und ich werde irgendwann auch noch selber einen schreiben und den ich benutze, der hat so, ja, der hat beim EEPROM-Schreiben hat er einen Linksshift vergessen und beim Lesen einen zu viel oder so, da müssten wir erstmal was fixen, bevor der überhaupt tat. Aber man kann ihn verwenden. Man hat allerdings natürlich ein Henne-Ei-Problem, das ist klar, weil ich muss erstmal, um diesen Controller zu programmieren, über einen Bootloader, muss ich ihn erstmal den Bootloader programmieren und dann daher diesen Hinweis, dass es gibt einfache Kabel und wenn man sich sicher ist, dass diese Schaltung, indem man den Mikrocontroller eingesetzt hat, funktioniert, dann geht das auch. Das kann man benutzen. Es ist also vertretbar, das zu benutzen. Wenn nicht, kauft man für 200 Euro ein Profikabel von Atmel selber und es ging glücklich damit. So. Okay, wie sieht so eine CPU von innen eigentlich aus? Der Atmega 8, das ist ja so ein Chip mit Beinchen dran, als SMD oder nicht, muss man sich überlegen, wie gut man im Löten ist. Und was hat denn der jetzt eigentlich? Und das eigentlich Wichtige sind verschiedene Arten von Speicher, denn ohne Speicher könnte so ein Prozessor relativ wenig machen. Wir haben Flash, das ist Speicher, ist ein Flash-ROM, den kann ich beschreiben und der ist dann erstmal so statisch. Davon haben wir 8 Kilobyte, da ist das Programm drin. Da fängt die CPU an, ihre Befehle zu suchen und da werden Befehle auch rausgelesen. Oha. Okay. Gut, das ignorieren wir einfach. macOS ist toll. Wir haben 8 Kilobyte Flash für Anweisungen und das hört sich in Zeitaltern von Gigabyte Festplatten nicht viel an, aber wenn man bedenkt, ich habe eine Firmware geschrieben für das Fnordlicht, die tolle Farben macht, die kommuniziert, die intelligent ist, die Infrarot dekodiert und mit ganz vielen Beispielskripten und Debugroutinen und das Ding ist groß zurzeit 4,3 Kilobyte komplett. Und das relativiert das Ganze wieder. Also man denkt, das ist wenig, aber es ist eigentlich schon eine ganze Menge, wenn man das zu füllen hat. Das Ding hat Arbeitsspeicher, wie jeder andere Rechner, den man so kennt, auch. Das ist 1 Kilobyte, hört sich auch recht wenig an. Das Nordlichtzeug, wie man es da in der Blinken Area zum Beispiel sehen kann, benutzt gerade mal etwa 200 Byte dieses 1 Kilobyte großen Arbeitsspeichers. Wobei da zurzeit auch noch ein paar Debug-Routinen drin rumschwirren. Dann hat es noch einen dritten Typen von Speicher, also der RAM, den kann man nicht einmal programmieren, der wird einfach während des Betriebs benutzt, um Dinge abzulegen, zum Beispiel Variablenwerte oder Strukturen. Oder ich habe zum Beispiel für den Farbwert, den das Nordlicht annehmen soll, also es kann verschiedene Farben annehmen, wenn ihr Lust habt, guckt es euch an, es steht in der Blinking Area, für den Zielhelligkeitswert der jeweiligen Farbe, habe ich zum Beispiel im Arbeitsspeicher abgelegt, weil der ändert sich ja während des Betriebs die ganze Zeit und es ist kein statischer Wert, also macht es keinen Sinn, den einmal statisch im Flash einzuprogrammieren, sondern der ändert sich einfach die ganze Zeit. Dafür ist der Arbeitsspeicher da. Dann gibt es einen dritten Typ von Speicher, nämlich das EEPROM. Wenn ein Rechner mit BIOS hat, das ist vielleicht schon mal gehört oder gesehen, das EEPROM legt seine Daten, da kann man Daten ablegen, also zum Beispiel Konfigurationen. Demnächst ist es geplant für jetzt das Nordlicht. Ich bringe das auch wieder als Beispiel, weil das ist mein erstes Mikrocontroller-Projekt überhaupt. Und man kann da Konfigurationen drin ablegen. Zum Beispiel plane ich es, dass man per Infrarotfernbedienung, was schon funktioniert, sagen kann, dass das Nordlicht jetzt ein bestimmtes Skript also eine bestimmte Farbabfolge ausführt. Und das dann abschließend aber auch im EEPROM speichert, sodass ich beim nächsten Mal einschalten wieder genau dieses Skript bekomme und nicht irgendein anderes und der sich das einfach gemerkt hat. Und das EEPROM ist so eine Mischung zwischen Flash und RAM, könnte man sagen, weil zum einen kann ich es vom Mikrocontroller aus sehr leicht programmieren, zum anderen ist es sehr leicht auszulesen und auch recht dynamisch. Da kann man also auch schon mal andere Sachen ablegen. Man kann es natürlich auch missbrauchen, das werde ich vielleicht sogar auch, hatte ich mir überlegt, wenn nämlich der Platz im Flash nicht reicht, dann habe ich mir überlegt, möchte ich Farbabfolgen einfach auch im EEPROM machen, abspeichern können, einfach um Platz zu haben. Aber 512 Byte sind auch nicht so viel. Da könnte man vielleicht extern noch was dranhängen, aber das ist nicht so wichtig. Das sind die drei Basisspeichertypen, die so ein Prozessor hat. So, das andere wichtige Ding sind Register. Register ist sowas ganz Obskures, wenn man direkt mit Hochsprachen angefangen hat, wie ich, ist das etwas schwierig zu verstehen. Zum einen hat man Speicher, zum anderen hat man den Prozessor, aber wie kommunizieren die denn eigentlich? Und das sind Register. Es ist also immer der Weg, ganz Low-Level in der CPU, es wird eine Speichereinheit geladen in ein Register rein und da kann sie vom Prozessor bearbeitet werden. Das Ergebnis wird wieder in ein Register geschoben und von diesem Register aus wieder in den Speicher verfrachtet. Das heißt, es läuft im Prinzip alles über die Register und es werden immer Werte da reingeladen, bearbeitet und wieder rausgeschoben. Das ist eigentlich das, was man die ganze Zeit tut, wenn man Assembler programmiert. Es gibt verschiedene Register. Es gibt zum einen die ganz normalen Arbeitsregister. Also wenn ich zum Beispiel zwei Zahlen addieren möchte, dann nehme ich die Register. Das sind bei diesem Atmega 8 jetzt, das sind R0 bis R31. Ich habe also 32 Stück. Bei der Intel-CPU sind es übrigens wesentlich weniger. Das ist einer der Gründe, warum Intel nicht so pralle ist, aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt Spezialregister, zum Beispiel wenn ich Vergleiche mache zwischen zwei Werten, die auch wieder in Registern stehen müssen, dann muss ich das Ergebnis mir ja irgendwie merken. Also wenn ich jetzt zwei Zahlen teste, welche größer ist oder ob die erste größer als die zweite ist, dann muss das Ergebnis irgendwo festgehalten werden, weil sonst kann ich damit nichts machen. Und wenn die erste Zahl größer als die zweite ist, dann wird das Ergebnis in das Statusregister reingeschrieben. Was noch ganz wichtig ist, das Register PC, das steht für Program Counter und das ist einfach ein Zeiger, da steht eine Adresse drin und zwar die Adresse von der aktuell ausgeführten Instruktion. Wir werden das gleich noch an Beispielen sehen. Der dritte wichtige Registertyp sind Konfigurationsregister. Der Atmel hat schrecklich viel Hardware integriert, das ist unglaublich, was da reinpasst. Und das sind selbstständige Zähler, die irgendetwas tun. Das sind Kommunikationsschnittstellen, wie zum Beispiel die serielle Schnittstelle, die da drin ist. Da ist I²C mit drin. Das sind die ganzen Pinne, die ich rausgeführt habe als Drähte. Die kann ich konfigurieren als Eingänge oder Ausgänge. Und was das denn jetzt gerade ist, dieser Pin, das kann ich auch natürlich jederzeit umschalten. Was dieser Pin jetzt gerade macht, das konfiguriere ich. Und das tue ich, indem ich einen Wert in ein spezielles Register reinschreibe. Zum Beispiel gibt es am Atmega 8 einen Port, so nennt sich das. Das sind 8 Pinne, die rausgeführt sind. Die heißen PB0 bis PB7 und die kann ich konfigurieren. Das können Eingänge oder Ausgänge sein. Und was die jetzt gerade sind, das tue ich, indem ich Werte in das DDRB-Register reinschreibe. Also diese Akronyme sind furchtbar. Das ist unglaublich. Also ich weiß nicht, wie die auf so einen Krams gekommen sind, aber das Schlimme ist, dass man, wenn man das eine Zeit lang macht, auch selber solche Akronyme sich ausdenkt. Das ist ganz grausam. Und dieses DDRB steht für Data Direction Register, was eigentlich logisch ist, aber sich niemand merken kann. Und DDRB bedeutet, es ist das Data Direction Register für den Port B, also für diese Pinne PB0 bis PB7. Und was ich da jetzt reinschreibe, also dieses Register, das ist eine 8-Bit-CPU, das heißt, jedes Register enthält ein Byte, sind genau 8 Bit. Das heißt, ich habe ein Bit pro Pin, der da rauskommt. Und wenn ich da eine 1 reinschreibe, dann sage ich der CPU, ja, mach mal diesen Pin jetzt als Ausgabepin. Das heißt, ich kann da 5 Volt anlegen oder ich kann da 0 Volt anlegen. Ich kann da also eine logische 0 und eine logische 1 anlegen. Wenn ich da eine 0 reinschreibe, dann sage ich der CPU, ja, mach da jetzt mal einen Eingang draus. Dann kann ich draus lesen. Und dann samplet es schon ein und ich kann es direkt aus einem anderen Register den Wert auslesen, der gerade an diesem Pin anliegt. So, also diese Akronyme sind wirklich furchtbar, das ist ganz grausam. Genau, das ist nochmal das zum Arbeitsregister. Jedes Register enthält genau 1 Byte, also 8 Bit. Das ist eine 8-Bit-CPU, deshalb bei einer 32-Bit-CPU, da sind die Register eben 32 Bit lang. Es gibt 16 niedere Register und 16 hohe Register. Die sind also diese 32 Arbeitsregister, die wir vorhin hatten, sind also nochmal aufgeteilt. Und davon gibt es noch 3 Stück, die können zusammengeschaltet werden als ein 16-Bit-Wert. Man bekommt nämlich ein Problem, wenn man nämlich zum Beispiel der Program-Counter, es gibt 8 Kilobyte Flash und der Program-Counter ist der Zeiger, der auf diese 8 Kilobyte zeigt, irgendwo hin, wo gerade die aktuelle Instruktion ist. Das Problem ist, wenn er nur 8 Bit groß ist, dann hat er genau 256 verschiedene Zustände von 0 bis 255. Ich könnte also maximal 255 Byte adressieren. Es reicht aber nicht. Ich habe 8 Kilobyte. Das sind ein paar mehr. Also haben die sich überlegt, okay, wir machen ein etwa 12 Bit, wir fügen da also noch was an und schreiben das in 2 verschiedene Register und behandeln die aber, als wäre es ein großes. Genau das Gleiche gilt zum Beispiel für den Stackpointer. Das kommen wir nachher noch zu, was das genau ist. Das ist auch ein Zeiger in einen Speicherbereich, in dem Fall in den RAM, wo der Stack beginnt. Da kommen wir gleich zu, was das ist. Und davon gibt es 3x2 Stück, also die Register R26 bis R31. Die sind auch so doppelt geschaltet verwendbar. Wenn ich zum Beispiel aus meinem Programm heraus, aus dem RAM irgendetwas lesen möchte, dann kann ich so ein Zeigerregister verwenden. Und weil das ist natürlich der RAM, hatten wir eben ja, ist genau 1 Kilobyte groß. Das ist auch wesentlich mehr als 255 Byte, die ich adressieren könnte, wenn ich nur ein einziges Register nehme. Also nehmen wir da auch 2. Das ist immer so ein bisschen kitzelig. Man muss da halt alle Befehle doppelt machen und aufpassen, dass das zwischen den Registern dann immer noch synchronisiert ist. Aber das ist eine andere Geschichte. So, dann gibt es diese Spezialregister, die wir eben schon hatten. Die allerwichtigsten davon sind natürlich das Statusregister. Da steht drin, was zum Beispiel die letzte Vergleichsoperation, wenn ich 2 Zahlen vergleiche, ob sie größer, kleiner sind oder so. Da steht drin das Ergebnis der letzten Vergleichsoperation. Auch noch wichtig ist der Program Counter, den hatten wir eben. Das ist die Stelle im Flash, an der das aktuelle Programm ausgeführt wird. Und was auch noch wichtig ist der Stack Pointer. Der zeigt an die Stelle, wo der Stack steht. Was das ist, werden wir gleich sehen. So, wir hatten also 3 Arten von Speicher, Flash, RAM und EEPROM. Wir hatten Arbeitsregister, R0 bis R31 und wir hatten ein paar Spezialregister. Also das Ding hat mehrere hundert Register und das Datenblatt zu der ganzen Geschichte ist weit über 300 Seiten stark, habe ich auch nicht komplett gelesen und solltet ihr euch das mal irgendwann antun, bitte, bitte tut euch selber einen Gefallen und lest es in ganz kleinen Stückchen, das ist unglaublich trocken zu lesen. Okay. Jetzt mal ein Beispiel zu dem Befehlssyntax, weil irgendwie, das haben wir viel geredet, was da jetzt in der CPU wirklich drin ist, aber wie die Befehle jetzt aussehen, wissen wir noch nicht. Und das ist zum Beispiel, das sind ganz einfache Befehle. Lasst euch das mal kurz eine Minute wirken. Man sieht also, das sind 4 Zeilen, die fangen an mit einem Befehl, dann ein Leerzeichen und dann 1 oder 2 Parameter. Oh, da fehlt sogar was. Okay, an dieser Stelle fehlt noch ein Komma R16, das ist etwas ungünstig jetzt, aber stellt euch einfach da noch ein Komma R16 vor. Der Befehl besteht also erstmal aus einem Befehl vorne, meistens 3 oder 4 Zeichen, das ist ein sogenannter Opcode. Das ist eine Instruktion, die die CPU direkt ausführen kann. Das ist also in der Hardware eingegossen, wenn da LDI steht, das wird vom Compiler in eine Zahl übersetzt und wenn da diese Zahl für LDI steht, dann führe diesen Befehl aus. Und danach kommen 2 Parameter, das kann auch einer sein, je nach Instruktion. Und in dem Fall der LDI bedeutet Load Immediate. Das bedeutet, lade in das Register, was da als erster Parameter angegeben ist, den Wert, der hinten dran steht. Das bedeutet, lade in das Register R16 den Wert 255. Und 255 sind einfach 8 Einsen hintereinander. Das steht jetzt also im Register R16 drin. So, wenn ich jetzt meine Pinne PB0 bis PB7, was wir eben hatten, die da rausgeführt sind, wenn wir die als Ausgaberegister, also als Ausgabepinne konfigurieren möchten, müssen wir in das DDRB-Register, in das Data Direction Register für den Port B, müssen wir da Einsen reinschreiben. Das tun wir mit dem Befehl, der da drunter steht. Out DDRB, 16, was da jetzt leider dummerweise nicht steht, werde ich gleich aber noch einfügen. Dann das sagt der CPU, kopiere bitte diesen Wert, der in dem Register R16 steht, in das andere Spezialregister. Und diese Bitgeschaufelei zwischen den verschiedenen Registern, daran besteht im Prinzip die gesamte Programmierung. Das macht man die ganze Zeit. Mag ein bisschen stupide aussehen und wenn man C verwendet, bekommt man da nicht, im Idealfall nicht viel von zu sehen, aber der C-Compiler tut auch nichts anderes, als das in solche Befehle übersetzen und mit Registern durch die Gegend schaufeln. Die nächste Zeile ist wieder das LDI, was wir schon kannten. Also LDI lädt einen Wert in ein Register. In dem Fall lädt es den Wert 0 in das Register R16. Und anschließend wird ein anderes Register benutzt, nämlich Port B, das hatten wir noch nicht. Wenn ich die Pinne PB0 bis PB7 als Ausgänge konfiguriert habe, dann kann ich in das Portregister reinschreiben, was dann jetzt anliegen soll an diesen Pin, ob da jetzt 0 Volt rauskommen oder 5 Volt. Wenn ich da eine 1 reinschreibe, kommen da 5 Volt raus an dem Pin, wenn da eine 0 reinschreibe, dann kommt da 0 Volt raus. Und in dem Fall schreibe ich eine 0 da rein, das sieht man jetzt hier, ich lade in das Register R16 die 0 und kopiere den Wert aus dem Register R16 in das Portregister. Also alle Pinne PB0 bis PB7 hängen auf 0. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte fragt einfach, hebt die Hand, dann werde ich darauf eingehen und dann kriegt ihr ein Mikro. Okay? Ja, gerne. Moment, warte, bis du ein Mikro hast.
Bei der zweiten Zeile, das OutDDRB, ist das nicht einfach nur zum Umschalten, dass er den Port umschaltet als Ausgang?
Ja, genau.
Weil du kannst dann R16 hinterschreiben wolltest, um da rein zu kopieren?
Ja, also.
Ist da nicht eine weitere Zeile rein und dann das drauf kopiert werden? Also so wie die letzte Zeile, Out, Port B,
ja, ja, klar, R16? Das Komma R16 ist mir verloren gegangen.
Müsste dann aber eine weitere Zeile sein, oder nicht?
Nochmal bitte.
Müsste dann aber eine weitere Zeile sein, oder nicht?
Nein. Das ist also, stellt euch einfach vor, die letzte Zeile steht auch an der zweiten Zeile. Das ist genau das Gleiche. Das bewirkt, dass der Inhalt des Registers R16 nach DDRB kopiert wird.
Ja, aber vorher muss es ja geschaltet werden, dass es als Ausgang gilt, oder nicht? Was in der zweiten Zeile drin steht.
Bitte? Ja, ich denke auch, das stimmt so. Ich habe das auch aus einem Beispiel kopiert, was funktioniert hat. Weil ich durch die ersten beiden Zeilen konfiguriere ich alle Pinne PB als Ausgänge und in der dritte und vierte Zeile, da setze ich diese Ausgänge gerade auf 0. Das passiert da.
Okay.
Okay? So. Noch weitere Fragen da hinten? Hier vorne auch noch?
Kann man da auch einzelne Pins jetzt setzen oder muss man immer den kompletten Port B oder Port A oder so setzen?
Du meinst, ob du einzelne Pinne unabhängig vom Status der anderen ein- oder ausschalten kannst?
Nee, das nicht, sondern ob ich als jetzt sagen kann, PB1 ist ein Eingang und PB2 ist ein Ausgang.
Oder? Ja, das geht. Das kannst du jederzeit machen. Du hast 8 Pinne insgesamt, PB0 bis PB7. Und für jeden dieser Pinne ist ein eigenes Bit reserviert in diesem DDRB-Register und kannst jedes dieser Bits einzeln setzen. Wenn du da jetzt nur das erste Bit auf 1 und den Rest auf 0 setzen würdest, dann hättest du PB0 als Ausgang und den Rest als Eingang. Das ist kein Problem.
Okay, in Ordnung, danke schön.
Hier vorne noch?
Also ganz, ganz einfache Frage eigentlich. Wie sieht's aus? Du hast gesagt, das kann man auch mit C programmieren. Und wie kompatibel ist dieser Assembler-Code jetzt zu x86-Assembler? Oder also wie portabel ist das vom ATmega 8 auf den 16er, 32er? Also das ist ja auch eine wichtige Frage, weil wenn ich so einen Source-Code schreibe und das ist so total proprietär, in 5 Jahren ist es anders. Wie sieht das aus?
Also zunächst mal jeder Prozessor, das meint, jeder Intel-Prozessor und jeder Atmel-Prozessor, die haben jeweils einen eigenen Assembler-Syntax. Das heißt, diese Befehle, so wie sie da sind, gibt es nur auf dem Atmel, nur in dieser Atmega-Serie. Es gibt von Atmel noch andere Serien, die haben komplett andere Befehle und die Befehle für einen x86-Intel-Prozessor sehen wieder komplett anders aus. So, also das heißt, es gibt zwischen verschiedenen Architekturen, also PowerPC, Intel, Atmel, da gibt es keine Kompatibilität. Dies ist komplett anders. Das ist der Grund, warum man damals Hochsprachen eingeführt hat, um einmal ein Ding zu schreiben und dann habe ich einen C-Compiler für die entsprechende Architektur und der übersetzt das in die entsprechenden Assembler-Befehle für diese CPU. So, die Kompatibilität zwischen den einzelnen Atmegas, also zum Beispiel von Atmega 8 auf Atmega 16, da ändert sich meistens nicht viel. Das kann man mit einzelnen kleinen Anpassungen direkt tun. Meistens ist also der größte Unterschied zwischen dem Atmega 8 und der Atmega 16 ist eigentlich nur, dass der Atmega 16 ein bisschen mehr Speicher hat. Das ist eigentlich alles. Okay, sonst noch Fragen? Sonst machen wir erstmal weiter. Also ich habe hinterher, können wir nochmal Fragen stellen und ihr könnt nachher auch noch mit mir diskutieren, das ist gar kein Problem, das haben wir hinterher eingeplant. So, okay. Jetzt ist das ja diese 4 Instruktionen, die wir eben hatten, das ist ja nicht das Einzige. Ich will ja irgendwann auch ein Programm schreiben und es kann ja nicht sein, dass dieses Programm nur aus 4 Instruktionen besteht. Das wäre ein bisschen langweilig. Das Problem, was man auf einem Mikrocontroller auch noch hat, ist, dass man nicht ein laufendes Betriebssystem hat, sondern wenn man da ein Programm schreiben möchte, was da drauf läuft, dann muss man alle Sachen selber machen, und zwar für jedes einzelne Programm. Das bedeutet, wir müssen also zum Beispiel jedes Mal die ganze Hardware initialisieren. Wenn ich 2 verschiedene Programme habe, die einen Ausgabepin benutzen, dann muss ich in beiden Programmen das Gleiche ausführen. Ich muss in beiden Programmen diesen Ausgabepin konfigurieren. Das heißt, ich muss mein Betriebssystem selber schreiben und ich muss die gesamte Initialisierung in jedem einzelnen Programm machen. Da komme ich gar nicht drum rum. So, das ist zum Beispiel jetzt ein Prolog für ein Programm. Zunächst bedeutet diese Instruktion mit einem Punkt vorne dran, die werden vom Compiler bearbeitet, die bekommt der Prozessor nicht mit. Damit ich diese lustigen Akronyme überhaupt verwenden kann, weil eigentlich sind das ja nur Register, die irgendwo liegen, und wo genau die liegen, muss ich als Programmierer nicht so genau wissen, denn das steht in einer Konfigurationsdatei. In dem Fall heißt die m8dev.inc. Da ist also hinterlegt, das DDRB-Register liegt an der Stelle und da musst du das herholen. Der Compiler übersetzt das alles in Zahlen, aber mit Zahlen kann man nicht so toll programmieren. Deswegen hat man da symbolische Konstanten für eingefügt und die stehen in dieser m8dev.inc. Der nächste Befehl ist auch relativ wichtig, .org. Das bedeutet, diese ganzen Befehle, die ich in eine solche Datei schreibe und nachher auf diesen Mikrocontroller brenne, die werden im Prinzip alle im Flash abgelegt erstmal. Denn im Flash steht das Programm, das ist einfach, da stehen die Instruktionen, da holt der Prozessor sich die her. So, jetzt gibt es am Anfang des Flash eine spezielle Stelle, den sogenannten Interrupt Table. Da stehen Befehle, die bei bestimmten Ereignissen ausgeführt werden. An der allerersten Stelle steht der Befehl, der ausgeführt wird, wenn der Prozessor eingeschaltet wird. Und damit ich auch wirklich sicher bin, dass ich an der ersten Stelle jetzt die nächste Zeile reinschreibe, gibt es diesen Befehl, .org, der setzt die aktuelle Position in dem Flash. Das bedeutet, .org 0 heißt einfach nur, setze die nächste Instruktion bitte ganz an den Anfang, an die Stelle 0. Das ist die Instruktion, die ausgeführt wird, wenn der Mikrocontroller eingeschaltet wird. In dem Fall geht er also mit seinem Zeiger ganz an den Anfang und schreibt an den Anfang die Instruktion, springe bitte an die Stelle Reset. Die werden wir später definieren, das passt nicht auf eine Folie, das ist jetzt erstmal nur der Anfang. Danach kommen noch diverse andere Befehle, also können kommen, die bei bestimmten anderen Ereignissen ausgeführt werden würden. Zum Beispiel kann ich den so konfigurieren, wenn ich einen Schalter an einem speziellen Pin habe und diesen Schalter drücke oder loslasse, dann kann ich mir bestimmte Befehle ausführen lassen und die würde ich zum Beispiel dahinter schreiben. Dieser Bereich ist auch variabel lang, das ist auch wieder so ein Unterschied zum Beispiel zwischen Atmega 8 und Atmega 16. Beim 16 dürfte der bestimmt länger sein. Damit ich jetzt nicht eine konstante Position vorgebe, gibt es da auch wieder eine Konstante dafür. Die heißt int vector size, das ist die Anzahl der Spezialbefehle, die am Anfang eingefügt werden können. Und ich möchte ja nicht, dass irgendwie, wenn ich jetzt anfange, mein Programm dahinter zu bappen, dann möchte ich ja nicht, wenn ich mal was falsch konfiguriere und irgendwie mal rein zufällig an diesen einen Pin komme, dass da irgendwelche wilden Befehle ausgeführt werden. Deswegen schreibe ich das folgende Programm einfach nach diesem Bereich mit den Spezialbefehlen. Und das genau tut dieses org int vector size. Das sagt ihm also, die nächsten Befehle bitte ein Stückchen später. Und zwar genau das Stückchen, was diese Spezialbefehle am Anfang sind. So, danach geht das Programm weiter. Ich habe da oben die oberste Zeile nochmal kopiert, das ist jetzt also dahinter. Da ist ein Label, das ist immer ein String mit einem Doppelpunkt danach. Das ist also eine Stelle, die ich irgendwann nochmal referenziere. Und zwar habe ich das in der vorhergehenden Folie, habe ich das schon gemacht. Da sage ich ihm bitte an Stelle 0, sobald der Prozessor eingeschaltet wird, springe an die Stelle Reset. Wo die jetzt genau liegt, brauche ich mir nicht zu merken, das tut der Compiler für mich. Der ersetzt das einfach auch durch eine Zahl, nämlich die Adresse, an der dieses Reset hier oben steht. So. Wenn jetzt also dieses Programm auf den Mikrocontroller gebrannt wird und eingeschaltet wird, dann passiert Folgendes. Der springt als allererstes an die Stelle Reset. Das ist ein Stückchen, also genau die erste Instruktion nach diesem Spezialbereich mit den Spezialbefehlen. Und als erstes tut der wieder, das hatten wir eben schon, der lädt, ach, da fehlt auch wieder das Komma 16, der lädt 255 in das Register R16 und konfiguriert damit alle Pinne PB0 bis PB7 als Ausgänge. Danach lädt er eine 0 in das Register R16 und schreibt das in das Ausgaberegister. Das bedeutet, alle Pinne liegen auf 0 Volt. Eine Frage?
Ich hätte eine Frage zu dieser Loop-Routine. Da steht in R17 Port B. Allerdings ist der Einleseport ist wer Pin B, nicht Port B. Also wenn man jetzt praktisch einlesen will,
nee, das ist, Port das B. Nee, das ist richtig. Dazu kommen wir sofort. Lass mich gerade erklären. Wir haben jetzt, also das ist die Frage ist berechtigt und da werde ich sofort was zu sagen. Wir machen das aber einfach von oben nach unten. Wir konfigurieren also wie oben, wie wir vorhin schon gesehen haben, diese vier Zeilen, die konfigurieren die PB0 bis PB7 als Ausgänge und setzen alle auf 0. So. Und anschließend ist es der Befehl von oben nochmal, ich lade wieder in das Register R16 den Wert 255, also eine Reihe aus 8 Einsen, wenn man das sich binär anschaut. So, dann habe ich ein weiteres Label, das nennt sich Loop in dem Fall, das ist das, worauf sich deine Frage dann jetzt gleich bezieht. Und das Erste, was ich tue, das ist jetzt ein Befehl, den ich noch nicht hatte, der Atmel hat etwa 60 oder 70 Befehle, das gibt es auch eine Referenz-PDF dazu, da kann man nachschauen, wie die funktionieren. Und dieser Befehl in, der tut nichts anderes als aus einem Spezialregister, in diesem Falle Port B, das ist das, wo ich vorhin reingeschrieben habe, den Wert wieder in ein normales Arbeitsregister zurück zu kopieren. Das heißt, ich in dem Fall, wenn das ausgeführt wird, dann wird da jetzt natürlich der Wert 0 in R17 stehen, weil ich habe oben den Wert 0 in Port B reingeschrieben und ich kopiere diesen Wert, der jetzt gerade drin steht, wieder in das Register R17 zurück. Das ist nicht besonders effizient beim ersten Mal, wird aber gleich klar, was damit passiert. So. Der nächste Befehl ist, ich habe jetzt also 255 in R16 und 0 in R17. Der nächste Befehl ist EOR, das bedeutet ein Exklusiv-Oder. Das ist eine mathematische Funktion. Und in diesem Falle, wenn ich sage Exklusiv-Oder R17, R16, also 0,255, dann passiert einfach Folgendes, dass sich in R17 jedes Bit umdreht. War da vorher eine 0, ist dann nachher eine 1 und umgedreht. Und anschließend gebe ich diese umgedrehten Bits, die ich einfach nur getauscht habe, ich lese also die Bits ein, wie sie sind, drehe sie um und schreibe sie wieder raus. Und dann springe ich wieder an die Stelle Loop und mache das Ganze nochmal. Und da hat es jetzt schon einen Sinn, weil ich weiß ja, ich habe mir das nicht gemerkt, wie mein Ausgabestatus vorher war. Ich lese das einfach aus dem Ausgaberegister wieder ein. Ist deine Frage damit beantwortet? Nee. Nicht? Okay. Dann bitte nochmal das Mikro.
Es gibt ja insgesamt auf den Port B bezogen jetzt 3 Statusregister, nämlich das DDRB. Da steht ja das Datenrichtungsregister, ob es als Eingang oder als Ausgang definiert wird. Dann hat man einmal Port B, das ist das Ausgaberegister. Da schreibt man das rein, was man jetzt, wenn der PIN als Ausgang definiert ist, was ausgegeben werden soll. Und dann hat man noch ein Eingaberegister, das ist das PIN B. Das heißt, da stehen alle die Werte drin. Also wenn ich jetzt einen PIN als Eingang konfiguriert habe, dann stehen halt an den Werten, wo ich jetzt meinen Eingang habe, halt dementsprechend die Werte, den 1 oder 0 hat dann. Deswegen verstehe ich nicht, weil beim Einlesen müssen wir dann dementsprechend den Wert von PIN B in R17 reinschieben und nicht eben vom Port B.
Das ist richtig. Also er hat gesagt, ich müsste eigentlich, wenn ich diese Pinne als Eingänge konfiguriert habe, dann kann ich den Status, der da an diesen Pinnen ist, ob der Taster gedrückt ist oder nicht, das kann ich aus dem Register PIN B auslesen. Das ist soweit richtig, ja, aber ich habe ja gar keine Eingabepinne. Ich will einfach nur, ich habe kein zusätzliches Register definiert, sondern ich lasse mir einfach den Status, den ich vorher gesetzt habe für die Ausgaberegister, den lese ich nochmal ein. Das ist nicht die Eingabe an diesen Pins, sondern das, was ich vorher als Ausgabe rausgeschoben habe. Wenn nicht, wir können da nachher nochmal drüber reden. Okay, gibt es dazu sonst noch irgendwelche Fragen? Sonst kommen wir nämlich mal dazu, was das jetzt wirklich in der Hardware tut. Wenn man das nicht anders definiert, läuft dann ATMEGA 8 erstmal mit einem internen Takt. Dieser Takt ist etwa ungefähr 1 Megahertz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen dieser Pinne PB0 zum Beispiel, wenn ich da eine LED dran gehängt habe, also eine Lampe, und ich lasse dieses Programm auf diese ganze Geschichte los, dann passiert einfach Folgendes. Ich sehe diese LED ungefähr mit etwas gedimmter Helligkeit. Das hat damit zu tun, dass ich jede Instruktion braucht genau einmal 10 hoch minus 6 Sekunden zur Ausführung, weil jede Instruktion, also die meisten Instruktionen brauchen einen Zyklus und ein Zyklus bei einem Megahertz ist etwa 1 mal 10 hoch minus 6. Das ist eine verdammt kleine Zahl. Das heißt, wenn ich jetzt in den Loop reinkomme, ich brauche eine Instruktion, um es einzulesen, eine, um es umzudrehen und eine, um es rauszuschieben. Dann brauche ich 2 Instruktionen, das ist der Jump, der braucht 2. Dann brauche ich 2 Instruktionen, um wieder hochzuspringen und es wieder einzulesen, umzudrehen, auszugeben. Und das ist also, meine LED ist für etwa 3 Zyklen an und dann ist meine LED wieder für 3 Zyklen aus. Das ist irgendwie nicht das Ganze, was ich wollte, weil ursprünglich war dieses Programm dazu gedacht, eine LED blinken zu lassen. Das Problem ist, ich sehe sie aber nicht blinken, weil das Ganze zu schnell ist. Das ist jetzt eins der Beispiele für, ich probiere mal und es ist nicht Gutes bei rumgekommen, aber das ist eins der Probleme, die ich am Anfang hatte. Ich habe nicht hinbekommen zu warten. Ich habe also versucht, die LED einfach blinken zu lassen und das Problem ist, der Prozessor ist zu schnell für mich. Na gut, das soweit dazu. Das komplette Beispiel sehen wir hier nochmal. Das ist einfach das ganze Programm nochmal zusammenkopiert. Wir hatten ja eben diesen Prolog oben, das ist vielleicht etwas schlecht lesbar, deshalb habe ich das einzeln gemacht. Das ist das ganze Programm, oben der Prolog und unten dieser kleine Loop. So. Okay, eins der ganz wichtigen Dinge, wenn man ernsthaftere Sachen mit dieser ganzen Geschichte machen will, ich will irgendwann Unterprozeduren aufrufen. Ich will also sagen können, spring mir mal an die andere Stelle, tu irgendwas und spring dann wieder dahin zurück, wo du vorher gewesen bist. Dazu muss ich mir was merken, nämlich ich muss mir den aktuellen Program Counter merken, also die Stelle, wo aktuell Befehle ausgeführt werden. Dann muss ich wohin springen und dann muss ich wieder an die Stelle zurückkehren. Dafür muss ich mir das Ganze merken. Und da das auch mehrfach passieren kann, also ich kann ja in ein Unterprogramm springen, das wieder in ein Unterprogramm springt, das wieder in ein Unterprogramm springt, das wieder in ein Unterprogramm springt. Da muss ich viermal jeweils eine Stelle merken und das mache ich mit einem sogenannten Stack. Das ist ein Kellerspeicher, ist eine Datenstruktur, die relativ einfach ist. Ich tue einfach immer was oben drauf und kann nur auch von oben wieder wegnehmen. Das ist wie wenn man eine Abstellkammer hat, da kann man auch immer was reinstellen, aber an den Sachen hinten kommt man direkt nicht dran, sondern man muss es erst vorne wieder ausräumen. Dafür gibt es, also man macht das auf einer Atmel-CPU, funktioniert das so, ich habe einen gewissen Speicherbereich, meinen Arbeitsspeicher, meinen RAM und ich setze den Stackpointer, bisher habe ich es nicht anders gebraucht, wenn man hinten noch was anderes hat, kann man es auch anders machen, man setzt den Stackpointer an das Ende dieses Speichers und der wächst rückwärts. Ich schreibe also meinen ersten Program-Counter, den ich sichern muss, schreibe ich ganz ans Ende des Speichers und setze dann diesen Stackpointer einen runter. Das heißt, er zeigt auf die vorletzte Position. Und initialisieren tue ich das Ganze, indem ich zwei Dinge lade. Wir hatten eben gesehen, der Stackpointer ist 16-Bit, das sind also zwei 8-Bit-Register, nämlich SPL für das niedere Register und SPH für das höhere Register. Und wir haben eine konstante RAM-End, die ist definiert in dieser Include-Datei, die ich vorhin hatte. Das ist auch wieder beim Atmega 8, Atmega 16, das ist unterschiedlich, aber interessiert mich dann nicht. Ich binde einfach die andere Konfigurationsdatei für einen anderen Prozessor ein und habe trotzdem meine Konstante wieder so, wie ich sie gerne hätte. Und dieses Low und High sind Direktiven, die der Compiler bearbeitet. Der sucht mir also schon das obere und untere Byte raus, dass ich mich nicht darum zu kümmern brauche. Und ich lade also in das Register R16 das untere Byte dieser konstante RAM-End rein und anschließend gebe ich das aus in das Register SPL. Das Ganze mache ich mit SPH nochmal und dann bin ich fertig. Dann habe ich den Stackpointer so initialisiert, dass der an das Ende des Arbeitsspeichers zeigt. So. Genau, das ist das, was ich gerade erzählt habe. Für Unterprozeduraufrufe muss ich mir natürlich merken, wo ich war, damit ich dahin zurückkehren kann. Und dafür einfach ein Register zu nehmen, wird nicht reichen, weil ich kann das ja mehrfach machen. Ich kann ja Unterprozedur, 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 muss dann dreimal zurückkehren. Und dafür benutze ich halt den Stack. Der Befehl, um Unterprozeduren aufzurufen, heißt rcall. Das macht das komplett automatisch. Also die Position wird gespeichert und anschließend, wenn die Unterprozedur mit dem Befehl return, also RET, zurückkehrt, dann wird der Program Counter wieder geladen und die Ausführung startet an der Stelle wieder, wo sie vorher war. So, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe da wieder den Prolog weggelassen, das wird zu groß. Ich habe eine Reset-Prozedur, die wird ausgeführt, wenn der Prozessor eingeschaltet wird. Ich initialisiere meinen Stackpointer und anschließend mache ich einen R-Call-Test. R-Call bedeutet, sagt dem Prozessor, diese Instruktion braucht auch mehrere Zyklen, das ist eine etwas längere Geschichte, sagt dem Prozessor, bitte speichere die aktuelle Ausführungsposition, also ist jetzt nichts zwischen, das ist relativ langweilig, normalerweise kann da relativ viel zwischenliegen, was da passiert. Speichere die aktuelle Position, an der, wo ich bin, auf dem Stack und anschließend springe an die Stelle Test. Da kann irgendwas passieren, dafür stehen jetzt stellvertretend diese Punkte und anschließend kehre bitte zurück. Und er springt also erst von dem R-Call, springt er zum Test, anschließend tut er irgendetwas, möglichst sinnvoll, und anschließend mit dem Return wird ihm gesagt, springe wieder an die Stelle zurück. So, und das ist schon eigentlich eine recht komplizierte Sache und bis man das hinbekommen hat, also mich hat es etwa von null auf, ich kann Unterprozeduren aufrufen, hat mich 2 Monate Arbeit gekostet. Mag nicht sonderlich schnell sein, aber das ist ganz schön hart, wenn man vorher nichts kennt. Und genau, so, das ist jetzt die Preisfrage der eigentlichen Veranstaltung. Was zum Geier ist ein Interrupt? Jetzt haben wir relativ viel gemacht, so an theoretischem Vorbau. Und normalerweise auf normalen PCs, also ich habe es kennengelernt unter DOS, da hatte ich eine Soundkarte in meinem Rechner damals und ich hatte keine Ahnung und die brauchte halt einen Interrupt. Aber was ist denn das eigentlich? Das weiß leider kaum noch jemand. Und an Mikrocontrollern kann man sowas sehr schön erklären. Denn wir hatten eben Unterprozeduraufrufe mit dem Program-Counter, der gespeichert wird und es wird an eine andere Stelle gesprungen und anschließend kommt der wieder. Und dann Interrupt ist einfach, da haben sich Leute Gedanken gemacht und haben gesagt, ja, so Sachen wie zum Beispiel Zählen, das muss ja nicht die CPU die ganze Zeit machen. Das können wir doch auch einfach in einer Hardware-Schaltung bauen. Und einfach, wenn ein spezieller Zählerstand erreicht ist, dann können wir sagen, okay, jetzt ist es erreicht und jetzt passiert irgendetwas. Das war auch am Anfang dieser Spezialbereich, wo ich erzählt habe, wo man Instruktionen reinschreibt, die bei bestimmten Ereignissen ausgeführt werden. Das ist genau das. Ich kann also einen Zähler konfigurieren. Allein der Atmega 8 hat 3 Stück davon, dass bei einem bestimmten Zählerstand eine bestimmte Instruktion ausgeführt wird, die am Anfang des Flash steht, am Anfang dieses Speichers, wo ich vorhin gesagt habe, da sind Spezialinstruktionen drin. Und genau das ist dann Interrupt. Das bedeutet, er hält die aktuelle Ausführung des Codes, wo auch immer der ist, hält er an, springt an den Anfang, sucht sich die entsprechende Stelle raus, an der für dieses Ereignis das Ganze liegt und anschließend führt er diese Instruktion aus, hat vorher sich gemerkt, wo er vorher war, tut irgendetwas, zum Beispiel den Zähler zurücksetzen und springt dann wieder zurück. Und das ist ein Interrupt. So, genau, das ist das Beispiel-Timer, genau. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch einigermaßen was erzählt habe über Atmel-CPUs. Wie sieht es mit meiner Zeit aus? 10 Minuten noch? Okay, dann würde ich sagen, ich hatte eigentlich gehofft, einen etwas kleineren Raum zu kriegen, sodass man mal zeigen kann. Ich befürchte allerdings, dass es nicht viel bringt, wenn ich jetzt hier ein Nordlicht aufstelle und es euch zeige, weil spätestens nach der dritten Reihe sieht man nichts mehr. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, was so ein Mikrocontroller ist und was er tut. Es war sehr, sehr viel, sehr, sehr kompakt. Wenn ihr Lust habt, lest euch ein. Ich werde da gleich noch eine Folie hinzufügen, wo wichtige URLs, zum Beispiel mikrocontroller.net, ist ein sehr nettes Tutorial zu sowas. Wenn ihr Lust habt, lest euch ein. Aber seid euch bewusst, dass wenn man einmal damit angefangen hat, man eigentlich nicht mehr davon loskommt, wenn man ein bisschen Interesse damit hat. Ja, okay. Erstmal Fragen jetzt noch. Ja, hier.
Du hattest ja gesagt, dass eines der Probleme ist, dass man sowohl eine funktionierende Schaltung braucht, als auch halt ein funktionierendes Programm und dann auch noch feststellen muss, ob es korrekt reingeladen ist. Gibt es auch kleine Teile davon, also zum Beispiel einen Simulator, der einfach so auf dem Rechner läuft, dass man also nicht sofort eine Schaltung und das richtig geladen und das Programm braucht, dass man also eins nach dem anderen ausprobieren kann?
Ja, das gibt es. Zum einen die Originalsoftware von Atmel. Das Ding heißt AVR Studio, das kann man sich runterladen und man kann sämtliche Atmel-CPUs damit simulieren. Das ist leider eine proprietäre Lösung und es ist leider nur für Windows. Für Linux und alle anderen Betriebssysteme gibt es eine Java-Software, entweder Simul-AVR heißt die, glaube ich. Das ist eine Java-Software, das ist ein allgemeiner Simulator für Atmel-Architekturen. Die haben leider aber den Atmega 8 noch nicht drin. Das konnte ich also leider auch nicht dafür verwenden. Ich habe es so gemacht jetzt für meine Anwendung, ich habe den Code so geschrieben, habe debuggt, wie ich konnte. Teilweise einfach mit seriellen Ausgaben, die an speziellen Stellen kommen. Das gibt aber ein Timing-Problem, wenn das sehr schnell geht, also schneller, als ich seriell senden kann. Und ich habe einige Timing-Sachen dann auch mit der Windows-Software debuggt, weil es geht leider noch nicht anders. Wenn das Simul-AVR mal so weit ist, dass es das ordentlich simulieren kann, dann wird das sehr viel interessanter. Das ist das leider das Einzige, was mich ein bisschen an der Entwicklung unter freien Betriebssystemen stört. Es gibt leider noch keinen guten Simulator. Und man kann mit Schaltungen, also der Atmega 8 hat das noch nicht, der Atmega 16 und die anderen haben eine Schnittstelle namens DebugWire. Damit kann man auch mit dem AVR-Studio zusammen, mit einem ganz teuren Gerät von Atmel, entweder oder man baut das EverTool, das ist so ein Ding in Nachbau, in günstig. Und damit kann man Schritt für Schritt Ausführung auf der CPU live in der Schaltung machen. Und es im AVR-Studio die gesamten Werte, die Registerinhalte, alles debuggen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, leider proprietär.
Ja. Wie viele Takte kostet denn so ein Interrupt ungefähr? Also und vor allen Dingen, was kostet dann auch die Rückkehr aus dem Interrupt wieder?
Ja, der Interrupt kostet relativ viele Takte. Das sind mindestens, also ich habe es ausprobiert und habe mal geguckt, was da so passiert mit dem Simulator. Das sind etwa 8 Takte, die der braucht. Der muss nämlich zum einen, muss er 2 Byte auf den Stack schieben. Das dauert recht lange, weil er muss zum einen das draufschreiben, er muss den Stackpointer umsetzen, sodass es wieder auf eine freie Stelle zeigt. Dann muss er die Stelle, also da muss er nach vorne springen, an die Stelle, wo für diesen Interrupt das Ereignis liegt. Und anschließend muss er da nochmal woanders hinspringen, weil vorne habe ich ja nur die Gelegenheit für eine einzige Instruktion. Und das kostet relativ viele Takte, es sind etwa 8.
Und es wird also nichts derartiges unternommen, dass irgendwie die Registerinhalte geschützt werden oder so. Das heißt, ich verliere noch zusätzliche Zeit immer, indem dass ich einen Stack weiter per Hand bearbeiten muss.
Alle Register, die ich in einer Unterprozedur speziell in einer Interrupt-Routine verwende, zum Beispiel das Statusregister, die muss ich alle von Hand sichern. Das ist der Nachteil, wenn ich direkt in Assembler schreibe, da muss ich mich selber drum kümmern. Und wenn ich in einer Hochsprache wie zum Beispiel C schreibe, es gibt den GCC für Atmel-CPUs, wenn ich darin schreibe, der kümmert sich. Das Problem ist, der kümmert sich sehr viel. Der sichert also erstmal alle Register. Das heißt, ich springe in meine Interrupt-Prozedur und dann macht der GCC, der Code, den er produziert, der sichert erstmal alle 30 Register. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Da müsste man dann bei timingkritischen Sachen wird man auf Inline-Assembler, also Assembler in C, nicht drumherum kommen. Weitere Fragen? Okay, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass es allgemein ein bisschen einen Überblick gegeben hat, wie so ein Ding funktioniert. Wie ihr das konkret macht, da gibt es sehr gute Tutorials, auch die, wo Hardware-Schaltungen direkt vorgeschlagen werden, die man dann auflöten kann, die funktionieren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Dankeschön.